Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Desired Podcast. Ich bin Nina und ich spreche heute mit Anna Wilken. Viele dürften sie noch von Germany's Next Topmodel kennen. Es ist allerdings schon einige Jahre her, dass sie daran teilgenommen hat. Damals ist sie freiwillig aus der Staffel ausgestiegen. Heute steht sie aber auf eigenen Beinen, also sie modelt nebenbei auch noch, aber man kennt sie jetzt vor allem durch ihr Engagement auf Social Media. Sie spricht sich nämlich sehr offen und deutlich über Themen aus, über die sich viele Frauen nicht trauen zu sprechen. Sie hat 2019 schon ihr erstes Buch rausgebracht über ihren Leidensweg mit Endometriose und jetzt hat sie ein zweites Buch herausgebracht, wo es um einen unerfüllten Kinderwunsch geht. Das ist auch wieder ein sehr persönliches Buch. Es ist so eine Mischung aus Ratgeber, aber eben auch, ja, es bietet einen sehr persönlichen Einblick. Es ist ein, wie ich finde, sehr mutiges Buch und ich bin schon sehr gespannt, mit Anna jetzt darüber zu sprechen. Hallo Anna.
Hallo.
Ja, ich habe hier dein neues Buch vorliegen. Na, wann ist es denn soweit? Da habe ich mich auch die letzten Tage schon durchgewühlt, beziehungsweise ich habe es mir zum größten Teil angehört. Man kann es sich nämlich auch als Hörbuch anhören für alle, denen das lieber ist. Du hast ja in deinem ersten Buch ging es noch um Endometriose und deine persönlichen Erfahrungen darum. Und jetzt schreibst du aus deiner persönlichen Sicht zum Thema Kinderwunsch. Ich hatte gesehen, dass du auf Instagram zu deiner Buchankündigung geschrieben hast, ich bin nicht der Kiwu-Guru. Also für alle, die da in dem Thema vielleicht nicht so drin ist, Kiwu ist die Abkürzung für Kinderwunsch. Also du schreibst, ich bin nicht der Kiwu-Guru, das möchte ich auch gar nicht sein. Kannst du noch mal erklären, was dann deine Absicht jetzt mit diesem Buch ist?
Meine Absicht ist persönlich einfach zu sensibilisieren, für dieses doch so schwierige Thema zu sensibilisieren. Die ganzen Fragen, die man gestellt bekommt, die ganzen Tipps und viele Leute stellen sich sowas ja auch anders vor. Ne? Ich meine, bei vielen Paaren klappt das ja auch so. Die Frau setzt die Pille ab und zack, ist sie sofort schwanger. Aber 1 von 8 Paaren ist ungewollt kinderlos. Die Kinderwunschkliniken platzen aus allen Nähten und die Vorstellung einer künstlichen Befruchtung liegt bei ganz vielen einfach komplett falsch im Kopf. Und da ist es mir einfach wichtig zu sensibilisieren und aufzuklären. Ich kann keine Tipps geben. Ich kann niemandem sagen, du musst das machen, damit das klappt, weil das kann nicht mein Reproduktionsmediziner, weil da stecken wir einfach nicht drin. Deshalb war mir das auch ganz wichtig, das mal klarzustellen. Das habe ich nicht nur bei Instagram gemacht, sondern das ist auch direkt im Vorwort, weil ich möchte auch dem Leser oder der Leserin nicht das Gefühl geben, dass sie das jetzt machen muss, um schwanger zu werden. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Also wirklich von komplementärer Medizin bis die ganze Geschichte in den Kinderwunschkliniken. Und man kann das alles ausprobieren, aber wir müssen so absolut gar nichts.
Du sagst ja, dass die Kinderwunschkliniken echt voll sind. Ich kann mir vorstellen, also zumindest ist das jetzt so als Außenstehende, wäre das jetzt so mein Vorurteil, dass du da mit deinen, du bist jetzt gerade 25, glaube ich, dass du da eher zu den jüngeren Frauen gehört. Also viele Frauen, die sind ja vielleicht dann eher schon so Mitte 30 da, wo man dann vielleicht auch schon von der Risikoschwangerschaft spricht. Bei dir hängt das ja auch mit der Endometriose zusammen. Ist das so, dass du da auf jeden Fall immer zu den Jüngsten gehörst oder ist das nur so ein Vorurteil?
Also ich bin ja sehr oft in der Klinik und man sieht da schon auch, ich denke mal, Frauen auch in meinem Alter, klar, ich sehe das ja nicht, wie alt die sind, ne, wenn die neben mir sitzen. Ja. Aber ich finde, dass das schon sehr gemischt ist. Ich meine, das allererste Mal war ich mit 21 in der Kinderwunschklinik. Das ist halt super früh, ne? Und natürlich ist das sehr jung und es ist sicherlich auch nicht die Regel. Und mit Sicherheit ist die Tendenz, dass ab 30 da auch tendenziell eher mehr Frauen sind. Aber trotzdem gibt es ja auch noch Frauen unter 30 und die sitzen da auch immer mal mehr verstreut.
Okay. Du hast ja, dein Titel von deinem Buch lautet ja, na, wann ist es denn soweit? Das ist ja so eine Frage, also auch wenn es so explizit gar nicht drinsteckt, weiß ja jeder, worum es geht. Also irgendwie ist es ja immer die Frage nach dem Kinderwunsch oder der Familienplanung. Findest du, das ist so eine Frage, die man eigentlich nie einer Frau stellen sollte oder geht das unter Umständen dann manchmal doch?
Ich persönlich finde, dass es eine Frage ist, die man eigentlich gar nicht unbedingt stellen muss. Ich finde aber auch, dass der Ton die Musik macht und es auch darauf ankommt, in was für einer Situation das ist. Ich finde, dass wenn man meinetwegen, man ist im Urlaub und lernt irgendein Pärchen kennen. Und wenn das die erste Frage am ersten Kennenlerntag ist, finde ich es absolut unangebracht, bin ich ehrlich, weil das tut nicht zur Sache. Also entscheidet ja auch jeder selbst und man weiß ja eben nicht, ob die Person vielleicht Kinder will, aber aktuell noch keine kriegen kann, weil es eben medizinisch nicht klappt oder einfach Probleme gibt. Ne? Das sieht man ja nicht, das steht ja nicht auf der Stirn geschrieben. Und genau deshalb finde ich halt, dass man umso vorsichtiger bei solchen Fragen sein muss. Wenn man jetzt super enge Freunde hat, man super close mit denen ist und diese Thematik da irgendwann mal aufkommt, dann finde ich, ist das schon nochmal was anderes, wie wenn das jetzt Fremde machen. Dennoch bin ich auch der Meinung, dass diese Fragen nicht zu einem klassischen Mädelsabend dazugehören.
Ja, mich erinnert das so immer so ein bisschen an die Frage nach der Herkunft. Also wenn man jemanden, eine völlig fremde Person, die vielleicht für einen dann nicht sofort irgendwie nach einem typischen weißen deutschen Mensch aussieht, wenn man die dann sofort nach der Herkunft fragt, kann ich schon verstehen, warum die betroffene Person das auch irgendwie als rassistisch empfindet. Wobei, wie du sagst, eben die Ton macht die Musik oder es ist ja auch sehr situationsabhängig. Wenn man sich da vielleicht schon ein bisschen besser kennenlernt und das dann irgendwann aufkommt, dann ist das ja etwas, was man sicherlich dann durchaus mal fragen kann.
Ja.
Was in deinem Buch auch öfter mal vorkommt, sind so diese gut gemeinten Ratschläge. Also so habe ich es jetzt mal genannt. Also solche Sachen wie, naja, entspann dich doch einfach mal, dann klappt es ja vielleicht auch mal mit den Kindern. Sowas kenne ich auch von Leuten, die jetzt, sage ich mal, auch so ja, Sachen haben, die man jetzt nicht so direkt ansieht oder die vielleicht für Nicht-Betroffene schwer nachvollziehbar sind, wie jetzt zum Beispiel psychische Krankheiten, Depressionen oder auch Essstörungen, denen dann auch einfach gesagt wird, naja, jetzt mach doch mal Sport oder lächel doch einfach mal oder iss halt mal was. Das wirkt natürlich auf den ersten Blick dann auch immer super unempathisch, aber ich glaube, solche Leute sind auch oft irgendwie hilflos. Also manchmal kommt das ja selbst von ganz engen Familienmitgliedern. Hast du da irgendwie Tipps, was solche Leute, die einem ja vielleicht auch einfach nur helfen wollen, stattdessen sagen sollten? Oder sollte man auch einfach nur zuhören und einfach gar nichts sagen?
Genau, also letzteres bin ich persönlich ein Fan von, dass man einfach zuhören sollte. Und ich meine, wenn man einen Tipp möchte, fragt man ja danach. Also jedenfalls geht es mir so. Und was ich das viel größere Problem an den nett gemeinten Tipps finde, dass sie A, immer nett gemeint sind. Und das wird dann ja auch danach immer gesagt, ja, das war nur nett gemeint. Ja, ist ja auch nett gemeint. Aber man impliziert damit zeitgleich Schuldgefühle. Ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht mit dem Empfinden. Vielleicht bin ich persönlich da auch einfach ein bisschen... Ja, vielleicht ist das so ein bisschen mein Schwachpunkt in dieser Thematik. Aber wenn man sagt, ich kriege ja oft diese Nachrichten, Anna, du musst das und das machen, dann impliziert man ja zeitgleich eigentlich auch, Anna, du hast alles vorher falsch gemacht, du musst jetzt das machen. Und das finde ich ist halt eher der große Punkt daran. Und man weiß ja auch gar nicht, ob die Person das nicht vielleicht sogar schon gemacht hat. Und auch weiß man nicht, wenn jetzt meinetwegen Person A schwanger geworden ist und die ist 100% der Meinung, das kommt von XY und das dann so weitergibt, das ist ja keine Garantie für jeden. Heißt ja nicht, dass jeder jetzt mit, sag ich mal, Kurkuma schwanger wird, ist ja auch ein großes Thema, immer wieder Kurkuma. Es gibt so viele Leute, die Kurkuma und diese ganzen Sachen nehmen, ich habe das natürlich auch schon alles probiert, bei mir hat es nichts gebracht. Ich bin nach wie vor nicht schwanger und man kann ja nicht davon ausgehen, dass das, was bei einem gut tat, bei der ganzen Menschheit gut tut und auch steht auf dem Schwangerschaftstest dann ja nicht, du bist schwanger, weil... Also woher soll man das am Ende wissen bei den Sachen, die man hinzufügt? Und deshalb bin ich bei diesem Thema auch so unglaublich vorsichtig, weil wir halt alle so sehr individuell sind. Und ich finde, man kann das halt einfach so gar nicht verallgemeinern. Und ja, gerade so diese Tipps dann im Umfeld, so ja, fahrt doch mal in den Urlaub, dann klappt das schon. Ja, ja. Klar, natürlich. Ne? Wenn man keine Einzelnen hat, dann muss ich einfach in den Urlaub gehen, dann kommen die von ganz alleine. So, das ist nett gemeint, ja. Und ich weiß, dass das auch manchmal gemein ist, wenn man so schroff reagiert. Aber ich bin ehrlich, ich kann es nicht mehr hören, weil ich für meine Person bin super gut informiert. Es gibt gefühlt nichts, was ich nicht weiß. Es gibt auch gefühlt keinen Strohhalm, an den ich selber noch nicht gezogen habe. Weil natürlich ist es ja auch meine Intention, schwanger zu werden. Und natürlich greift man an jeden Strohhalm, weil man sich ja auch freut, was ausprobieren zu können. Weil dann ja immer diese Hoffnung da ist, okay, das habe ich noch nicht gemacht, vielleicht klappt es dann.
Ja, nee, da bin ich auch ganz bei dir. Also ich glaube, ganz oft plappern Leute einfach auch reflexartig irgendwas drauf los. Einfach so das Erste, was ihnen zum Thema einfällt und verstehen dann gar nicht, wie sehr sich die andere Person ja schon vielleicht schon Monate, Jahre damit auseinandergesetzt hat und dass sie das ja alles schon ja, 10, 20 Mal gehört hat. Also ganz komisch.
Ja, wie gesagt, und es ist ja lieb gemeint und auch was du vorhin eingangs in der Fragestellung sagtest, dass die Leute oft hilflos sind. Das stimmt natürlich auch. Ne? Viele, die vielleicht nicht diese Erlebnisse haben, worüber sie auch dankbar sein können, die wissen auch nicht, wie sie mit umgehen sollen. Und das ist vielleicht deren Art zu zeigen, so hey, ich mache mir Gedanken über dich, weil ich mir Gedanken gemacht habe, boah, hey, vielleicht musst du einfach mal abschalten. Dass das in dem Moment aber komplett falsch ankommen kann, das ist ja meistens wirklich nicht so gemeint. Und darüber denkt die Person dann vielleicht ja auch gar nicht unbedingt nach, weil man hat ja nur was Gutes vor. Das ist halt auch ein riesen Teufelskreis, wie ich finde.
Ja, das auf jeden Fall. Das war auch jetzt so ein Thema. Da muss ich jetzt auch beim Lesen von deinem Buch irgendwie drüber nachdenken, so dieses Thema Empathie. Also ich frage mich so im zunehmenden Alter irgendwie, wie sehr man sich überhaupt wirklich in andere reinfühlen kann. Also ich glaube, viele möchten das sehr gerne, aber es ist eben gar nicht so leicht. Und ich habe bei diesem Thema Kinderwunsch, das ist jetzt ein Thema, von dem ich persönlich jetzt nicht betroffen bin oder noch nicht betroffen bin, tue ich mich, glaube ich, auch schwer, mich da so wirklich richtig reinzufühlen, wie emotional belastend das ist, weil ich eben selber einfach nicht jetzt in deiner Haut zum Beispiel stecke und es auch nie werde können. Das ist dann manchmal wirklich schwer, dann nicht automatisch irgendwie impulsartig irgendwas zu sagen oder zu denken, sondern wirklich einfach nur, ja, das auf sich wirken zu lassen, um zuzuhören.
Ja.
Ja, und es ist ja auch einfach etwas, was total individuell ist. Das finde ich auch ganz gut, dass du das immer wieder klar machst.
Ich weiß, ich bin da eine Nervensäge. Das Ding ist, ich habe letztens, hat mir eine Followerin geschrieben, das fand ich ganz interessant. Beziehungsweise keine Followerin, das war einfach eine Frau, die einfach Hass ablassen wollte. Mhm. Die hatte zu mir gesagt, man merkt ja auch schon daran, dass das alles ein bisschen fake ist, was ich bewerbe und zeige, weil ich immer sage, dass das nur bei mir gut ist und dass das individuell ist, wo ich so dachte, wow, weil ich sehe das halt ganz anders. Ne? Ich finde das viel fahrlässiger, wenn man sagt, ich nehme jetzt Mönchpfeffer und davon werden wir jetzt alle schwanger, so als Beispiel. Das finde ich halt viel schlimmer. Also ich finde gerade diese Individualität so wichtig. Und meine Co-Autorin, die kannte das halt noch aus dem ersten Buch, weil die weiß halt auch, wie wichtig mir das ist, weil man kann einfach nichts verallgemeinern. Ne? Wir essen ja auch nicht alle das Gleiche. Mhm. Also wir tragen auch nicht alle die gleiche Farbe. So, wir mögen auch nicht alle die gleiche Kleidung. Wir mögen auch nicht alle den gleichen Serienstil. Ne? Warum sollten wir dann alle das Gleiche auch gut vertragen? Ja. Das ist halt, es ist immer ein ganz interessantes Thema.
Gibt es da jetzt irgendwie aus deiner Beobachtung heraus irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht irgendwelche Firmen oder Leute, die diesen Kinderwunsch von Frauen ausnutzen und versuchen dann irgendwie damit Geld zu machen, indem sie sagen, naja, benutze jetzt irgendwie, was weiß ich, diesen Zyklus-Tracker und dann wirst du schwanger?
Ich finde das Thema ganz schwierig und ich kann da gar nicht allgemein was zu sagen, weil ich auch niemandem was vorwerfen möchte. Aber Fakt ist natürlich, dass das ein großer Markt ist, ne? Weil ich sehe es ja an mir. Ich habe gefühlt von jeder Brand einen Ovulationstest zu Hause liegen. Also einen Test, um rauszufinden, wann meine fruchtbaren Tage sind für die ZuhörerInnen, die das noch nicht kennen oder vielleicht auch gar nicht brauchten. Und ich bin das ja auch. Ich kaufe auch sämtlichen Scheiß, weil ich auch, und dafür bin ich sehr dankbar, finanziell die Möglichkeiten dazu habe. Und das ist natürlich gefundenes Fressen, ne? Ist einfach so. Und ja auch so ein bisschen diese Hilflosigkeit und diese Hoffnung in den Menschen drin. Das ist halt eben genau der Punkt, warum ich auf Instagram und Co. keine Videos hochlade mit 10 Tipps, die du befolgen musst. Weil ich das so falsch finde, die Hoffnung anderer auszunutzen. Das ist halt mein persönliches Empfinden. Und ich bin zum Beispiel auch in einer ganz tollen Kinderwunschklinik. Also ich liebe unsere Kinderwunschklinik hier in Heidelberg, weil die gar nichts verkaufen. Überhaupt nichts. Die könnten mich und meinen Partner echt ausnutzen, wenn sie wollten, weil egal, was die sagen, mir wäre das scheißegal, wie teuer das wäre, wenn die der Meinung wären, das wäre gut. Aber meine Ärztin sagt immer wieder, nee, das brauchen Sie nicht machen, Frau Wilken, nee, das ist unnötig, das Geld können Sie sich sparen oder irgendwie solche Geschichten. Und das finde ich persönlich total toll, weil man nicht das Gefühl hat, dass es dann nur ums Geld geht. Das ist, glaube ich, aber bei anderen Kliniken anders, weil ich bekomme ja viel Input von FollowerInnen und da merke ich halt schon, dass es immer mal unterschiedlich abläuft.
So dieses ganze Thema Kosten ist ja in deinem Buch auch ein Riesenthema und hat mir auch voll die Augen geöffnet. Also weil, ja, darüber habe ich mir ehrlich gesagt vorher noch nie so Gedanken gemacht, was das für ein Riesenkostenfaktor auch sein kann, wenn man eben in so eine Kinderwunschklinik auch geht. Und wie kompliziert das dann auch eben ist mit dieser Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Und was ich dann auch so krass fand, du schreibst ja auch teilweise an eine Eheschließung gebunden ist, was mir überhaupt nicht
teilweise, das ist gesetzlich vorgeschrieben.
Okay, ja.
Also Damit haben die Krankenkassen auch gar nichts zu tun. Also im Sozialgesetzbuch, da stehen ja immer die, sag ich mal, die Rahmenbedingungen für die Krankenkassen drin. Das ist ja so, die Krankenkassen haben ja einen Leitfaden, woran die sich halten können. Also die gesetzlichen jetzt, ne? Bei den Privaten ist dieses Kinderwunschthema ja eh ganz anders. Da wird ja auch in der Regel 100% übernommen und da geht ja ein ganz anderes Prinzip. Aber im Sozialgesetzbuch steht halt eben, dass man mindestens 25 Jahre alt sein muss und verheiratet sein muss und im Idealfall auch bei derselben Krankenkasse. Und ich könnte mich darüber so aufregen, nicht weil ich das Geld, obwohl wir es haben, sparen will, sondern weil es mir halt ums Prinzip geht. Weil ich meine, ich bin jetzt 25 geworden, ja, wir sind nicht verheiratet. Wir wollen auch nicht nur wegen der Kosten heiraten. Also das ist ja auch eine Entscheidung, ob man das will. Ich verurteile niemanden, der sagt, wir müssen heiraten, weil wir können uns das sonst nicht leisten. Ich finde das legitim, aber für mich ist das kein romantischer Start in eine Ehe, bin ich ganz ehrlich. Nur deswegen zu heiraten und das sieht mein Partner halt persönlich genauso. Aber ich habe mir ja trotzdem nicht ausgesucht, mit unter 25, sage ich mal, so unfruchtbar zu sein wie eine Frau, die Richtung Wechseljahre geht. Na, also wer sucht sich das aus? Wer macht das freiwillig? Wer unterzieht sich freiwillig diesen ganzen Spritzen, den ganzen Nebenwirkungen, den Narkosen bei den Punktionen, dieses ganze emotionale Auf und Ab, das macht man ja nicht freiwillig. Und da finde ich es echt schade und schwierig, dass es bei der Gesetzgebung nicht mal mehr angepasst wird, dass auch Ausnahmen stattfinden, weil mein Diagnosezettel ist lang. Ich kann begründen, warum das bei mir so ist. Man sieht es auch, dass es bei mir sehr schwierig ist für mein junges Alter. Und da habe ich ja einen großen Krieg schon mit den Krankenkassen geführt. Ich hatte ja auch einen Anwalt und ich war auch kurz davor zu klagen. Ich habe es dann nicht gemacht, weil es nichts gebracht hätte, außer dass ich halt darauf aufmerksam gemacht hätte. Und ich hab halt zwischendurch auch nicht so viel Kraft. Also ich brauche ja auch ein bisschen Energie für mich. Und ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema. Und wenn ich lese bei Instagram, und das lese ich leider sehr oft, hey Anna, das ist jetzt der dritte Versuch. Es werden ja nur drei übernommen, teilweise ja auch nur zu 50% von den Krankenkassen. Die anderen 50% kann man sich mittlerweile in den Bundesländern holen. Das gilt aber auch nicht in jedem Bundesland. Also das ist auch einfach ein riesiger Papierkrieg, den man da jedes Mal hat. Und wenn die mir schreiben, das ist jetzt unser letzter Versuch, wenn der nicht klappt, müssen wir unseren Kinderwunsch an den Nagel hängen. Ehrlich, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut wieder, weil mir das so leid tut, weil ich es so unfair finde. Und keiner sucht sich das aus. Kein Mann sucht sich schlechte Spermien aus. Keine Frau sucht es sich aus, eine Schilddrüsenerkrankung zu haben, eine Krebserkrankung zu haben, Endometriose, Adenomyose, PCOS, was weiß ich was zu haben. Das sucht sich doch keiner aus. Das macht ja keiner freiwillig, ne? Aber das ist echt so ein Thema, das beschäftigt mich. Ich finde das sehr, sehr, sehr unfair und ich bin unglaublich dankbar, dass wir uns das leisten können und trotzdem regt es mich einfach nur auf.
Ja, da war ich auch wirklich baff, zu lesen, dass das halt immer noch heute 2021 so ist, mit dieser Ehe. Also ich dachte, ja, eine Ehe ist heutzutage eigentlich etwas, was man fast nur noch aus romantischen Gründen macht, wenn überhaupt. Und dass sich da eigentlich schon
Ja.
viel getan hätte, aber da merkt
Aber
man doch, ja.
das ist ja schon allein in Deutschland nicht so, weil man ja auch Steuern spart, wenn man heiratet. Also sorry, ne?
Ja.
Also wir würden nicht mal sparen, aber in vielen Fällen, wenn man, das ist ja eben das Problem, das ist ja dieses Klischee. Mann arbeitet, Frau macht gar nichts. Und wenn dem Fall so ist, dann spart Mann Steuern, wenn man verheiratet ist. Und also das ist für mich gesellschaftlich gesehen ein Riesenproblem. Und was man ja auch sagen muss, das habe ich ja auch im Buch erwähnt, gleichgeschlechtliche Paare haben es super schwer, sowieso überhaupt in der Kinderwunschklinik angenommen zu werden. Also es macht auch nicht jede Kinderwunschklinik. Dann die Kostenübernahme und auch die ganzen alleinstehenden Frauen, die sich ihre Eizellen einfrieren lassen wollen, weil sie eben noch nicht Mr. White gefunden haben und Angst haben, dass sie ihn auch in den nächsten 2, 3 Jahren nicht finden und das saven wollen, was sie haben. Die kriegen auch kaum Unterstützung, beziehungsweise gar nicht. Weil ich finde es echt schwierig. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema.
Ja, also ist natürlich klar, dass man da schon Infos preisgeben muss für so eine Kostenübernahme, dass es da Regeln geben muss.
Natürlich.
Aber es ist
Das
natürlich
ist
auch
ganz
krass,
klar.
wie man sich nackt machen muss. Also es sind ja wirklich sehr intime Dinge, die man da eigentlich auch preisgeben muss. Ich frage mich bei dem ganzen Thema auch manchmal, wie du es da schaffst, eben auch so stark zu bleiben. So, du gibst ja auch wirklich sehr viel persönlich von dir preis. Ja, wie schaffst du es so täglich daran, nicht zu verzweifeln oder irgendwie zu glauben, ja, also das einfach so als Schicksal anzunehmen? Oder ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du da irgendwie an so etwas glaubst oder ob du gläubig bist oder so.
Also persönlich glaube ich schon an was. Ich bete auch, also erstmal das dazu. Ich glaube aber zwischendurch auch an Schicksal. Ich selber sage mir manchmal auch, okay, dann soll es halt so sein, wie es jetzt ist. Wenn das wer anderes zu mir sagen würde, würde ich durchdrehen, by the way. Aber ich selber darf das zu mir sagen. Aber ich bin auch nicht immer stark, ne? Also aktuell warte ich ja, ob unsere künstliche Befruchtung geklappt hat und ich liege die ganzen Nächte schlaflos im Bett. Hm. Ich weine auch zwischendurch. Wenn ich mit dem Auto zum Einkaufen fahre und irgendein emotionales Lied an ist, weine ich auch mal. Oder ich bin auch traurig. Ich bin auch genervt. Mir geht auch die Kraft langsam zwischendurch mal flöten, weil es halt auch einfach anstrengend ist, ne? Sowohl körperlich als auch emotional gesehen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich immer happy und positiv bin. Das kommuniziere ich aber ja auch immer ganz klar auf Instagram. Ich versuche aber halt trotzdem für mich ein Mittelding zu finden, weil es bringt mir halt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt jeden Tag zu Hause heule und jeden Tag immer nur durch und durch traurig bin, ne? Weil ich brauche ja auch für diese Behandlung unglaublich viel Energie und Kraft. Und dann habe ich halt meine zwischendurch Durchhänger, aber meine Kraft im Gesamten möchte ich mir halt sparen für die künstliche Befruchtung, um das gut durchzustehen, um mir Motivation zu holen, dass das jetzt alles klappen wird und dass ich gute Eizellen habe, dass sie sich befruchten lassen, dass ich einen Transfer haben kann. Und das sind dann für mich, ist das auch so ein bisschen Ablenkung. Das ist auch ein Grund, warum ich ja gerne weitermache, wenn es nicht geklappt hat. Das wird auch immer sehr umstritten gesehen. Handhabt jede Klinik auch anders, wird auch von Person zu Person anders gehandhabt. Ich brauche das halt, dieses Weitermachen, damit ich mich auch an was festhalten kann. Aber ich bin auch ehrlich, sollte unsere künstliche Befruchtung jetzt nicht geklappt haben, dann gibt es auch erstmal eine Pause von mindestens einem Zyklus. Also die brauche ich dann auch mal.
Oh, wir drücken auf jeden Fall alle ganz fest die Daumen.
Dankeschön.
Ja, aber es ist ja auch ein ziemliches Commitment, dass du dir da irgendwie auflastest, also dass du so deine Follower auf dieser ganzen Kinderwunschreise auch mitnimmst und auch ankündigst, wenn jetzt die künstliche Befruchtung erfolgt ist. Weil wenn es dann eben nicht klappt, bist du ja dann auch so ehrlich, dass du auch dann diese News dann irgendwann du so weit bist, dann mit deinen Followern teilst. Ist das nicht auch manchmal unfassbar anstrengend? Also immer diese Updates zu posten, auch gerade wenn es solche negativen Dinge sind?
Anstrengend ist es ehrlich gesagt nicht. Es erleichtert mich, weil anstrengend ist eher, dass das natürlich alle nachfragen. Und das kann ich total verstehen. Also das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, weil natürlich sind die auch neugierig und es fiebern so viele Tausende von Menschen mit. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Also es könnte denen ja auch scheißegal sein, ob Anna Wilken und Sakis Adamian ihr Kind bekommen oder nicht, ne? Also muss man ja auch sagen, das finde ich total toll und dementsprechend möchte ich die ja auch mitnehmen. Ich möchte denen ja auch sagen, was gerade Phase ist und ich habe halt auch keinen Bock, mich zu verstecken oder einfach so zu tun, als wäre alles gut, dabei ist gar nicht alles gut. Also das gehört ja auch irgendwie so ein bisschen mit dazu und ich nehme mir halt die Zeit. Ich kann sowas immer relativ schnell für mich verarbeiten und ich brauche das halt dann auch, das loszulassen, weil wie gesagt, die analysieren dann auch. Die sagen dann auch so Sachen wie, ah, du strahlst so, das hat bestimmt geklappt. So, und dabei habe ich Highlighter drauf, so vom Gefühl her, ne? Und das ist für mich dann manchmal ein bisschen schwer. Und ich habe mich für diesen Weg entschieden und ich bin natürlich niemandem eine Rechenschaft schuldig, das weiß ich auch. Aber trotzdem finde ich es halt auch einfach unfair, wenn ich die dann irgendwie jetzt irgendwie wochenlang zappeln lassen würde, obwohl ich schon in der nächsten Behandlung bin, so gefühlt.
Aber du brichst damit ja auch so ein bisschen damit, dass Instagram ja normalerweise, also zumindest bei den meisten Profilen, wird da ja eigentlich immer nur das Positive gepostet. Also es ist so eine sehr heile Welt, alles ist irgendwie perfekt und wenn man was postet, dann sind es eben nur diese positiven Updates wie wir haben uns verlobt, wir sind jetzt schwanger. Willst du damit auch so ein Stück weit brechen und damit so ein bisschen mehr Ehrlichkeit in das Ganze reinbringen?
Das mache ich ja schon seit 4 Jahren, schon seitdem ich über die Endometriose spreche. Deshalb ist das für mich jetzt nichts anderes. Ich meine, da habe ich auch meine OPs geteilt. Da habe ich schon immer Momente geteilt, wo ich starke Schmerzen hatte, wo es mir schlecht ging, wo ich wieder zum Arzt gerannt bin. Also das mache ich schon seit 4 Jahren und nicht nur unbedingt, weil ich was brechen will. Ich muss auch sagen, ich bin es halt auch ein bisschen satt, immer nur zu sehen, dass alles toll ist, weil es ist nicht alles toll im Leben. Das kann mir keiner erzählen. Also jeder hat sein Päckchen zu tragen auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich habe halt einfach keine Lust, in so einer Blase zu leben, weil damit macht man sich selber halt auch was vor. Und es war halt auch immer anstrengend. Also ich habe ja die Endometriose 2 Jahre verheimlicht und es war voll die anstrengende Zeit, weil immer wenn es mir schlecht ging und es gab dann ja auch schon Instagram-Stories, dann wurde halt immer gefragt so oder bekannte Sachen wie, ja, du siehst so krank aus, weil ich ja auch sehr dünn bin, ne? Und das war einfach anstrengend. Also ich will auch nichts verheimlichen, was zu mir zum Leben dazugehört, weil es ist ja nicht schlimm. Also klar, für mich ist das schlimm, diese chronische Erkrankung zu haben und für mich ist das scheiße, immer so Schmerzen zu haben und die OPs zu haben, aber deshalb bin ich ja kein anderer Mensch oder kein schlechterer Mensch, nur weil bei mir nicht immer alles positiv ist und das möchte ich halt auch gerne so zeigen, weil für mich ist mein Leben ja genauso viel wert wie für wen anderes auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch gelesen, dass du kürzlich auch jemanden angezeigt hast für einen Hasskommentar. Das ist ja auch ein Schritt. Ich denke mal, so viele, die auch viel Reichweite haben wie du, die kriegen ja auf jeden Fall auch leider auch viele Hasskommentare. Aber es ist ja auch eine große Anstrengung, sich dann darum auch noch zu kümmern und da jetzt so ein, sag mir jetzt mal, so ein großes Fass aufzumachen und das dann zur Anzeige zu bringen. Warum hast du dann jetzt noch diesen Schritt gewagt und dir damit jetzt auch nochmal, sag ich mal, Stress gemacht und das wirklich zur Anzeige gebracht?
Also ich musste mir keinen Stress machen, weil in Baden-Württemberg kann man das online machen.
Ah ja,
okay. Ich musste einfach online den Sachverhalt schildern und da gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten. Es gibt auch eine App, die heißt Hass melden, wo man auch direkt Hass melden kann, sag ich mal. Und es wird jetzt, weil Cybermobbing ist ja ein großes Thema, das ist ja nicht erst seit gestern so, oder Mobbing generell, vor allen Dingen eben Cybermobbing, weil den Leuten wird es halt leicht gemacht, ne? Bei Instagram hat man ja die Möglichkeit, sich x-tausend Fake-Profile zu erstellen und natürlich ist es dann einfach da, drauf loszubeleidigen und Hass und Neid zu verbreiten und auch Missgunst ja häufig. Und da gibt es natürlich jetzt auch immer mehr Möglichkeiten, wie man das stoppen kann und das ist auch ganz gut so. Ja, das habe ich gemacht. Und das werde ich auch ehrlich gesagt immer weitermachen. Also wenn ich so Kommentare bekomme, wie ich da gekriegt habe, die werden sofort zur Anzeige gebracht. Sofort.
Ja, das ist ja cool, dass das mittlerweile so einfach geht. Weil ich glaube, manchmal denkt man irgendwie, dass das unfassbar kompliziert sei, aber
ist es mit Sicherheit. Also es macht wahrscheinlich auch nicht jedes Bundesland, da bin ich mir jetzt natürlich nicht sicher. Mhm. Ich wusste das auch nicht. Und natürlich, ich musste auch ein, zwei mit dem Beamten telefonieren, ne? Also klar, es ist jetzt nicht so, dass man da gar keinen Aufwand mit hat. Aber ich finde, das ist dem Ganzen halt wert. Ne?
Ja. Was ich dich auf jeden Fall noch fragen wollte, du wirst ja wahrscheinlich auch sehr viel mit diesen Themen assoziiert. Also natürlich dadurch, dass du Bücher schreibst und das ein großes Thema auf deinem Social-Media-Profilen auch ist. Also das Thema zum einen Endometriose und jetzt auch der Kinderwunsch. Gibt es auch Tage, an denen dich das total nervt und du eigentlich überhaupt keine Lust hast, darüber zu reden und dich damit zu beschäftigen? Oder ist es irgendwie im Hintergrund immer da?
Also erstmal, wenn ich keinen Bock habe, darüber zu reden, dann tue ich das halt auch nicht. Deshalb ist das für mich, ich habe ja selbst in der Hand, was ich auf Instagram und Co. kommuniziere. Und ich muss ja nicht auf Nachrichten antworten, wenn die mich belasten. Also ich spreche grundsätzlich nur darüber, wann es mir gut tut. Und ich bin auch ehrlich, es vergeht kein Tag, wo ich nicht dran denke, gerade aktuell in der Zeit, wo ich darauf warte, ob die künstliche Befruchtung geklappt hat oder nicht. Das ist ja ganz klar, dass meine Gedanken dann dabei sind. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt nichts unternehmen kann, wo ich immer, sag ich mal, mit meinen Gedanken woanders bin. Also ich kann schon auch Freude haben, ich kann schon auch was mit Freundinnen machen, ohne dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit mit Gedanken woanders bin.
Ja, sehr cool. Du hast im Buch auch geschrieben, dass es dir auch hilft, Selbstliebe zu praktizieren, indem du dir überall in deiner Wohnung auch so kleine Post-its hinhängst mit positiven Sprüchen. Gibt es da irgendwie, fällt dir da aktuell gerade irgendwas ein? Also irgendwie so ein Mantra oder Spruch, der dir Mut macht?
Bonnie, ich finde, das ist wie, wenn man fragt, beschreibe dich mit 3 Adjektiven.
Ja, oder was ist dein
Lieblingsspruch? Nee, also wahrscheinlich jetzt, wenn wir auflegen, fallen mir viele ein, weil ich habe viele Lieblingszitate und Sprüche und Mantras. Aber jetzt gerade stehe ich auf dem Schlauch, um ehrlich zu sein.
Kein Problem.
Kann aber Pinterest dafür empfehlen.
Ja, also, auf jeden Fall.
Bei Pinterest gibt es schöne, schöne Quotes und schöne Zitate und mutmachende Zitate.
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die ich auch noch mit dir besprechen wollte. Wir hatten Anfang des Jahres Verena Brunschweiger zu Gast. Sie ist eine Aktivistin und ja, nennt sich Radikalfeministin, die ganz bewusst keine Kinder hat aus Nachhaltigkeitsgründen, also weil sie Kinder eben auch quasi als eine Art, ja, wenn es jetzt krass ausdrückt, Umweltbelastung ansieht. Du, die ja versucht, ein eigenes Kind zu bekommen, macht dich das wütend, sowas zu hören? Oder also hast du solche Thesen auch schon mal gehört und dir darüber Gedanken gemacht?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Also klar, ich kriege natürlich oft Nachrichten aller, warum man mit Gewalt ein Kind will und man könnte ja auch adoptieren, eher in die Richtung. Was ich aber ziemlich übergriffig finde, weil ich habe schon oft auf Instagram kommuniziert, dass es natürlich ein Thema ist, welches uns beschäftigt. Und nur weil ich aber jetzt nicht darüber so intensiv spreche, heißt das ja nicht, dass das für uns kein Thema ist. Ne? Also, und nur weil sich eine Frau für ein Kind entscheidet, was sie gerne selbst austragen möchte, macht das ja eine andere Thematik nicht schlecht. Ich sehe das genauso bei andersrum auch. Wenn eine Frau sich dagegen entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, finde ich das vollkommen legitim und das macht mich nicht wütend, weil da würde ich mir selbst ja widersprechen, weil jeder ist ja individuell und jeder entscheidet für sich selbst. Und wenn diese Frau so für sich entscheidet, aus den und den Gründen, dann ist das ihre Entscheidung und das sollte man auch respektieren.
Ja, das finde ich auf jeden Fall ist ein super Schlusswort. Also ich finde, man kann aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen, dass wir zum einen alle super individuell sind, jeder, und ja, es manchmal gar nicht so leicht ist, so in die Haut des anderen, da so man da eben einfach nicht drin steckt und man sich vielleicht manchmal mit seinen gut gemeinten Ratschlägen auch ein bisschen zurückhalten sollte. Ja, Anna, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Wir drücken alle fest die Daumen, dass das klappt. Und ja, sind schon gespannt, was dieses Jahr auch für dich bringen wird.
Das bin ich ehrlich gesagt selber auch.
Dann vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Und ja, danke, dass ihr das auch thematisiert habt oder thematisiert mit mir.
Ja, gerne. War auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
Super, perfekt.
Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und vielen Dank.
Gleichfalls. Bis dann. Ciao. Tschüss.